Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Ein bisschen düster geht es zu in dieser Sendung, denn die Klimawandelliteratur malt schließlich keine rosigen Zukunftsbilder, sondern tobt sich in Endzeitszenarien aus. Das ist ein Thema heute bei uns. So wie die Lage der Künstlerinnen und Künstler in Polen, die unter den Corona-Einschränkungen leiden. Und die Tanzszene in Israel, unser drittes Thema, sie gibt sich zumindest hoffnungsfroh und hat ihr Können im Netz präsentiert, zuversichtlich, dass in nicht allzu ferner Zukunft wieder Gastspiele im Ausland möglich sein werden. Ja, und düster, das ist schon fast eine Untertreibung bei Giuseppe Verdis Troubadour, seiner Oper Il Trovatore, uraufgeführt im Jahr 1853. Denn es geht darin um eine Mutter, die aus Versehen ihr eigenes Kind umbringt, als sie den Tod ihrer Mutter rächen will. Übrig bleibt der Troubadour, der lange Zeit nichts von seiner aristokratischen Herkunft ahnt und dementsprechend auch nichts von seinem Bruder, der zum Konkurrenten in Liebesdingen wird. Zwei Männer also werben um dieselbe Frau, gehören aber feindlichen politischen Lagern an. Soweit nur die Grundzüge von Verdis Troubadour, den nicht ganz zu Unrecht eine gewisse Überkomplexität vorgeworfen wird. Und doch, Il Trovatore ist und bleibt ein Publikumsliebling. Deshalb wollte man ihn auch an der Oper Leipzig in dieser Saison auf dem Spielplan haben. Und als Stream war es gestern Abend dann zu sehen und bleibt bis morgen Abend dort zu sehen. Elisabeth Richter hat die Digitalpremiere von Hamburg aus für uns verfolgt. Man hat drastisch kürzen müssen, Frau Richter. Aus 2,5 wurden gut 1,5 Stunden. Hat man denn sinnvoll gekürzt und damit womöglich zum Verständnis beigetragen?
Also sinnvoll wurde auf jeden Fall gekürzt. Das Ganze wird ja doch dann doch zusammengehalten von Verdis großartiger Musik. Natürlich, wenn man dann eine Stunde kürzen muss, ist das schon auch schmerzhaft. Also wenn viele Menschen auf der Bühne agieren, geht das eben nicht. Da müssen dann die Chorszenen zum großen Teil dran glauben. Das komplette erste Bild ist weggefallen. Man hat am Anfang einiges umgestellt. Man springt sofort von den ersten Trommelnwirbeln des Anfangs in den zweiten Akt zur großen Szene mit dem berühmten sogenannten Zigeunerchor und der Arie der Azucena, also der Roma, die erzählt, wie ihre Mutter auf dem Scheiterhaufen umkam. Und dann springt man wieder zurück ins zweite Bild des ersten Aktes. Ab da läuft es dann chronologisch ab. Aber die musikalischen Highlights sind eigentlich alle dabei geblieben.
Apropos chronologisch, die Geschichte ereignet sich ja eigentlich im 15. Jahrhundert, und zwar in Spanien. Wo findet denn der Leipziger Trovatore statt?
Davon sieht man eigentlich nichts, ein bisschen angedeutet in den Kostümen, so Ritterrüstungsmerkmale kann man erkennen, aber das Ganze ist eigentlich zeitlos und ein sehr, sehr stark reduziertes Bühnenbild hat Markus Meyer da entworfen. Und das muss er auch, denn das Orchester sitzt nämlich auf der Bühne wieder, um Abstände anzuhalten. Und man wollte eben das Orchester nicht reduzieren, also den vollen klanglichen Effekt einfach haben. Und so findet die Szene am vorderen Bühnenrand vor dem Orchester statt, mit ganz wenigen Assoziationsrequisiten. Am linken Hand ist so ein riesiger Haufen aufgebaut, ein Koffer, Benzinkanister, Stühle, Absperrband. Das ist die Behausung von Azucena, also etwas sehr, sehr Provisorisches eigentlich. Und Azucena ist ja, wie gesagt, eine Roma. Verdi hat den zweiten Akt mit die Zigeunerin überschrieben. Und die Zigeuner, die große Gruppe, der Chor ist ja nicht sichtbar. Sie steht quasi, könnte man sagen, mit diesem etwas unbehausten Ort für diese heimatlos gewordenen Zigeuner, die ja zerrieben werden vor dem Hintergrund der politischen Konflikte, wo sich ja zwei Parteien bekriegen.
Ja, inhaltlich kommt da ja einiges zusammen. Rache, Rivalität, Liebe um jeden Preis, Politik haben Sie gerade erwähnt. Welche Aspekte interessieren den Regisseur Jakob Peters Messer da ganz besonders?
Er hat sich eigentlich ganz stark auf die Traumata der einzelnen Personen fokussiert. Und er macht es zum Teil auch sichtbar. Also er lässt zum Beispiel Azucena als Double, als junge Frau auftreten. Die läuft dann herum mit ihrem ganz verkohlt aussehenden Baby. Dann wandern da zwei schwarze Engel mit weißen Flügeln durch die Szene. Das sind die beiden Brüder, Manrico, der früher Garcia hieß, und Graf Luna. Die kämpfen dann mit Schwertern da aneinander. Sowohl die Engel als auch später dann die realen Personen. Und diese ganzen persönlichen Dramen sind ja von Verdi in eine unglaublich ergreifende Musik gefasst worden. Und es ist, glaube ich, ganz gut, mal ein sehr schönes Beispiel vom Schluss zu hören, wo sich Azucena und Manrico an die schönen Zeiten erinnern, bevor dann alles im Desaster endet. Wir hören hier Marina Prudenska ja als Azucena. Können Sie die?
Können Sie
Ja, Frau Richter, wo wir schon bei der Musik sind, der italienische Dirigent Antonio Fogliani hat sein Leipzig-Debüt gegeben gestern. Wie klang denn das Gewandhausorchester unter seiner Leitung?
Ganz, ganz toll. Der versteht und kennt seinen Verdi aus der Westentasche, kann man sagen. Und an diesem Beispiel konnte man schon sehr schön hören, wie differenziert er hier drei gleichzeitig singende Personen miteinander ausbalanciert, mit einer sehr, sehr schönen Ruhe, sehr musikalisch. An anderer Stelle hat er manchmal ein bisschen zu stark Tempo gegeben, fand ich. Ja, man muss einfach sagen, das war sängerisch auch ganz, ganz toll besetzt. Also wir hatten noch Roberta Mantegna als Leonora mit einem wunderschönen lyrischen Sopran, also ganz tolle Stimme. Auch der Graf Luna, der Bariton, der ja so ein bisschen der Bösewicht ist, der wurde sehr schön von Dario Salari gesungen. Also das war, abgesehen von einigen schmerzhaften Strichen, musikalisch eine wirklich herausragende Produktion, muss man sagen.
Elisabeth Richter über die jüngste Inszenierung von Verdis Il Trovatore am Opernhaus Leipzig. Bis morgen Abend kann man die Regiearbeit von Jakob Peters-Messer im Netz sehen. Vielen Dank. Große italienische Oper, allerdings häppchenweise und virensicher vorgetragen, so grüßt heute Abend die Mailänder Scala die Musikwelt. Nicht die traditionelle Premiere vor erlauchtem Publikum wird es dieses Mal sein, sondern eine Gala im Fernsehformat mit vielen prominenten Gesangsnamen. Doch ohne Publikum im Saal. Und auch für Musikdirektor Riccardo Chaillet ist es eine außergewöhnliche Erfahrung.
Ich habe schon viele Dinge in meinem Leben gemacht, in mittlerweile über 40 Jahren musikalischer Arbeit. Aber ich habe noch nie ein Konzert ohne Publikum dirigiert. Also auch für mich ist es ein komplettes Debüt.
Nicht der einzige Debütant heute Abend in Mailand, Riccardo Chaillet. Ausnahmesituation also im Heimatland der Oper. Aber in welchem Land steht die Kulturszene nicht vor neuen Aufgaben, vor horrenden Einbußen, vor unsicherer Zukunft? Wir lassen uns zurzeit von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten erzählen, was die Pandemie in ihrem Land für die Kultur bedeutet. Heute Polen. Jan Paluk hat berichtet.
Not macht kreativ. Die Stettiner Crossover-Band Dragage nahm ein Video mit bekannten Leuten aus der Kultur auf, vom Musikjournalisten bis zum Schauspieler, um auf den Umfang des Problems hinzuweisen. Der nun zweite Lockdown im Kulturbereich trifft Künstler hart, aber eben auch alle, die mit ihnen zusammenarbeiten, vom Bühnenbildner bis zum Konzertordner. Mein Lautsprecher ist mir abgebrannt, heißt es im Refrain, mit nichts bin ich geblieben, allein in tiefer Stille. »300.000 Menschen arbeiteten im Kulturbereich in Polen«, listet das Video in einem Text auf. Fast 18.000 Konzerte fanden im Jahr vor der Pandemie statt. 60.000 Künstler seien betroffen. Eine Branche mindestens so groß wie Hotels und Gaststätten, heißt es in dem Video. Und immerhin, als Premierminister Mateusz Morawiecki unlängst einen weiteren Schutzschirm für die Wirtschaft in der Pandemie verkündete, nannte er auch die Kultur beim Namen. Heute schauen wir vor allem auf Branchen, die am meisten betroffen sind. Ungefähr 40 wie Gastronomie, Transport, Hotelwesen, Tourismus, aber auch Kultur und Unterhaltung. Auch das sind wichtige Teile der nationalen Wirtschaft. Anfang November schon demonstrierten Künstler und Kulturmitarbeiter in Warschau unter der Losung »Lass die Kultur leben«. Tadeusz Chudecki, ein Schauspieler, rief dort: Ich habe 40 Jahre lang in verschiedenen Theatern gespielt. Ich habe gesehen, welche Politiker ins Theater kommen. Ich habe sie höchst selten gesehen. Ich weiß, ihr braucht die Kultur nicht. Ihr könnt ohne sie leben, aber die Nation kann es nicht. Zwar versuchen Theater, ganze Festivals ins Internet zu verlegen, aber ist Theater auf dem Bildschirm noch Theater? Man darf nicht aufgeben. Wir müssen unserem Publikum ständige Signale senden. Wir stehen bereit, wir haben etwas zu sagen. Und wir wollen auf anderer Ebene Themen ansprechen, die in letzter Zeit in Polen aufgekommen sind. Sagt Bartosz Szydłowski, Direktor des Theater Wajnia in Krakau, dessen Festival Boska Komedia gerade im Internet begonnen hat. Aus Pandemie und sozialer Distanzierung etwas zu gewinnen, versucht Olga Tokarczuk, letzte Nobelpreisgewinnerin des Lese- und Schreibelandes Polen. Schon im Frühjahr legte sie einen vielbeachteten Essay vor über das, was die Corona-Einsamkeit mit ihr als Autorin macht. Ende Oktober gründete sie mit dem Projekt Ex Centrum ein Diskussionsforum kluger Menschen über die Frage, wie man die Welt nach der Pandemieerfahrung denken sollte. Sie selbst meinte in diesem Rahmen: Wir haben eine Einstellung entwickelt, mehr ist gut. Mehr Reisen, mehr Seifensorten, mehr Kleidung, aber auch mehr Erfahrungen, Erlebnisse, Kontakte mit Menschen. Wir wurden erzogen, Ja zu sagen. Mir scheint, die Pandemie bietet die Chance, ein Plateau zu erreichen, von dem aus wir anfangen, über den Überfluss nachzudenken und über den Verzicht. Dass wir unsere Kinder lehren, Nein sagen zu können, das wäre eine völlig neue Einstellung unserer Psyche, wenn ich denn recht hätte, dass so etwas tatsächlich im Gange ist.
Polens Kultur in Corona-Zeiten, Jan Palukat berichtete. Und das Nachdenken über den Überfluss, das Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk da gerade angeregt hat, damit wäre sie eigentlich genau richtig gewesen auf der AutorInnenliste des ersten Climate Fiction Festivals, das in den vergangenen Tagen stattgefunden hat, zu sehen auf dem YouTube-Kanal des Literaturhauses Berlin. Climate Fiction nämlich handelt von den Konsequenzen des Höher, Schneller und Weiter. Diese Art Untergattung der Science Fiction zeichnet Endzeitszenarien als Folge des Klimawandels. Ökologische, soziale und politische Systeme brechen in sich zusammen. Vor etwa 15 Jahren kam ein Name dafür auf. Besonders klang schön die Kurzfassung Cli-Fi. Zweifelsohne besitzt die Klimawandelliteratur drängende Aktualität. Erst heute wieder haben Forscher aus London dem gegenwärtigen Herbst neue Temperaturrekorde attestiert. Das erste Climate Fiction Festival hat Cornelius Wöhlenkemper für uns virtuell besucht.
Ich kann nicht behaupten, sonderlich viel über die wissenschaftliche Seite des Klimawandels gewusst zu haben, als ich diesen Roman geschrieben habe. Vielmehr spürte ich eine ganze Reihe von Ängsten.
So die britische Autorin Naomi Booth über ihren neuen Roman. In ihrem sogenannten Öko-Horror-Thriller erzählt Booth von einer unerträglich heiß gelaufenen Welt. Eine Pandemie überzieht die Menschheit, die nunmehr in Camps gehalten wird, während die Regierung mit Lügen ihre brüchige Autorität aufrechterhält. Die Endzeit-Szenarien der Climate Fiction haben gegenwärtig Konjunktur auf dem Buchmarkt. Booths Kollegin Maggie G. betonte, sie sei froh, dass sie sich nicht zwischen Fakten und Fiktion entscheiden müsse, sondern allein der emotionalen Wahrheit verpflichtet sei.
Novelists reach a different audience.
Unsere Leser haben vielleicht einfach genug von beunruhigenden Fakten. Ich bin froh, dass ich keine Klimaberichte schreiben, sondern nur Geschichten erfinden muss, die aufrütteln, die gewisse Dinge vergegenwärtigen und immerhin eine emotionale Wahrheit erzählen.
Der Begriff Climate Fiction sei ein Label der Buchbranche und kein neues literarisches Genre, so gab der britische Germanist Alex Goodbody zu bedenken. Die Literaturkritikerin Sieglinde Geisel sieht im Boom der Climate Fiction gar eine potenzielle Gefahr für die Qualität der Literatur. Was früher als Kassengift gegolten habe, so Geisel, sei längst zum Marketingerfolg mutiert.
Es könnte sein, dass es jetzt so eine Art Thema wird, ein Trend, auf den man sich halt draufsetzt. Also wenn das jetzt plötzlich zu einem Verkaufsargument wird, dann könnte es natürlich sein, dass das dann so eine Art kommerziell fabriziert wird. Und vor dieser Climate Fiction graut mir natürlich.
Auf dem Climate Fiction Festival im Literaturhaus Berlin ging es hauptsächlich um die Faszination von gewaltsamen Zusammenbrüchen, um literarisches Engagement und nur phasenweise um Literatur. Die Aktivistin und Autorin Sina Kamala Kaufmann etwa warnte unwidersprochen vor einem konkret drohenden faschistischen Sturz in der Bundesrepublik. Der Autor Dirk Fleck las aus seiner Trilogie über eine, Zitat, Öko-Jeanne d'Arc der Zukunft. Ein früherer Wirtschaftsjournalist stellte seinen Erfolgsthriller namens 42 Grad vor und wetterte gegen die Untätigkeit der Obrigkeit angesichts der drohenden Katastrophen. Was die Literatur angesichts des Klimawandels außer Verschwörungs- und Untergangsszenarien zu bieten hat, trug am dritten Tag des Festivals endlich die Lyrikerin Marion Poschmann vor.
Noch gestern hielt ich mich in tief verschneiten Bergen auf. Jetzt sind sie eingeebnet, aufgelöst, ganz schlicht, so wie man einen Kühlschrank abtaut. Ich sah Wasser rinnen, sah das Eis in Brocken von den Wänden brechen, alles fiel zu Tal und wurde flüssig, wurde Tal und wurde nichts.
Marian Poschmann will mit ihren Gedichten das Abstrakte des Klimawandels in eine menschlich konkret erfahrbare Form bringen. So wird aus schmilzenden Polkappen ein abtauender Kühlschrank. Mit dem Begriff der Climate Fiction und deren Lust an der Zerstörung könne sie nichts anfangen, so Poschmann. Auch Roman Ehrlich, dessen aktueller Roman Malé über die Träume und Sehnsüchte von Menschen in der Zukunft handelt, ist sich sicher.
Das wäre natürlich so ein sehr dystopischer Punkt, dass man dann sagt, okay, auch die Literatur ist denen, die ihr zugewandt sind, sinnlos geworden. Das Erzählen, man will eigentlich nur noch schweigen und dabei zusehen, wie allen das Wasser in die Schuhe läuft.
Hat die Literatur trotz der grundsätzlichen Autonomie der Künste angesichts des Klimawandels eine Aufgabe? Das bedrohlich zwischen gefährlicher Zerstörungslust und literarischer Reflexion wankende Climate Fiction Festival ließ nur einen Schluss zu. Die Aufgabe von Literatur kann nicht im Schüren von Ängsten bestehen, sondern nur darin, das Ungreifbare erfahrbar zu machen und Denkräume zu öffnen.
Cornelius Wühlenkemper über das erste Climate Fiction Festival. Kommen wir von der verkaufsfördernden Verpackung der Climate Fiction zu einer verkaufsfördernden Veranstaltung, die alljährlich in Tel Aviv stattfindet. Das Tanzland Israel präsentiert sich und seine zahlreichen Ensembles jeden Dezember vor Festivalleitern und Veranstalterinnen aus aller Welt. Die International Dance Exposure ist streng genommen eine Messe, aber natürlich auch eine Leistungsschau, an der sich ablesen lässt, wie groß der Modern Dance in Israel weiterhin ist. Im heftig Corona- und Quarantäne-gebeutelten Land wanderte auch die Dance Exposure dieses Mal ins Netz und dort hat sie unser Autor Christian Gampert für uns besucht.
Der 7-Minuten-Film, den die Choreografin Inbal Pinto für die Eröffnung des Festivals produziert hat, gibt der Corona-Situation eine unerwartete Wendung. Die Regierung hebt die Ausgangssperre auf, aber keiner will mehr raus. Die Menschen können sich kaum an ihr früheres Leben erinnern, sie bleiben lieber für sich. Tanzen in der Box auf engstem Raum, das kann auch produktiv sein. Und so ist die These des Festivals, dass aus Corona-bedingter Frustration und Langeweile ein neuer Geist, eine neue Kunst erstehen könnte, sagt jedenfalls die neue Direktorin des Festivals, Naomi Perloff.
I see an empty theater, but
ich sehe hier ein leeres Theater, aber es ist voller Computer und zu einem Fernsehstudio umgebaut. Das alles ist dazu da, unseren Geist wach zu halten durch Kultur, durch Kunst und Tanz. Ein weiteres Motto der diesjährigen Exposure könnte heißen, der Körper erinnert sich an alles. Es ist auffällig, wie oft in den neuen Choreografien physische Erinnerungsspuren und Katastrophenbilder beschworen werden, wie oft auch nackt getanzt wird. Bei der Choreografin Mayan Cohen Marciano kriechen drei unbekleidete Frauen stumm durch eine leere Halle, während etwas redseliger und ironischer, aber ebenfalls nackt, Shira Eviatar und Hadar Ahuvia den israelischen Körper erkunden. Das heißt, die Traditionen des aschkenasischen und sephardischen jüdischen Volkstanzes, Osteuropa und Marokko, die beide heftig parodiert werden. Es gibt in Israel keine Angst, auf der Bühne auch mal hässlich zu sein, zumal die unglaubliche technische Exzellenz bei den meisten Tänzern außer Frage steht. Shachar Binyamini choreografiert eine fast wissenschaftlich anmutende Menschheitsevolution, Raumwahrnehmung durch den sich dehnenden Körper. Der arabische Choreograf Adi Boutrous beschwört eine neue, verletzlichere Männlichkeit, die Geborgenheit in der Gruppe findet. Und die aus der marokkanischen Volkstanztradition kommende Orly Portal, die bisher nur mit Frauen gearbeitet hat, lässt diesmal drei schwarz gekleidete Alpha-Männer sehr weiblich tanzen, mythisch und modern, sexuell anzüglich und weich, alles aus dem Becken heraus und mit weiten Schulterbewegungen. Das alles zu der Musik der ägyptischen Musikerin Kulthum. Klar ist, dass die filmische Umsetzung all dieser Tanzprojekte eine ganz neue Kunstform schafft, die aber nicht unbedingt das Live-Ereignis wiedergibt. Wenn Roni Kadasch ein Tänzerpaar zu einem einzigen amphibischen Körper verschmelzen lässt, dann ist das großartig getanzt, aber eine wesentliche Wirkung erzielt der nah dranbleibende Kameramann. Der derzeitige politische Stillstand in Israel eröffnet auch Freiräume. Man hat Zeit für anderes. Noah Dar reflektiert auf der Bühne ihr langes Tänzerinnenleben und die unfassbar präsente Shlomit Fundaminski zeigt uns, dass man aus einer Wartesaalsituation heraus eine ganze Mutter-Kind-Beziehung entwickeln kann, nur mit Bewegungsintensität. Wahrscheinlich das beste Solo. Natürlich gibt es auch viel Abseitiges, esoterische Übungen im Freien oder die Schreie feministischer Kampfsportlerinnen. Die allermeisten Arbeiten auch der jungen Choreografen bestechen allerdings durch formale Virtuosität. Das gilt sogar für inklusive Projekte wie die von Galit Liss, die die Körper ihrer sehr alten Tänzerinnen mit großer Vorsicht den Blicken der Zuschauer preisgibt, oder für die Gruppe Vertigo Power of Balance, wo zum Teil Beinamputierte mittanzen, die körperliche Einschränkung aber als eigene Qualität fast mythisch in Szene gesetzt wird. Die großen Kompanien Kibbutz, Vertigo, Bat Sheva waren diesmal nicht dabei, Bat Sheva nur mit einem älteren Film. Aber die Zuschauerdiskussionen mit den Künstlern zeigten, dass das Festival lebt. Nach Corona werden viele dieser Produktionen auf Tournee gehen, nicht nur nach Amerika und Asien, sondern hoffentlich auch zu uns.
Christian Gampert über die Netzausgabe der International Dance Exposure in Israel. Normalerweise werden am 10. Dezember die Nobelpreise verliehen im Rahmen einer festlichen Zeremonie. Dieses Jahr fallen die Feierlichkeiten in Stockholm aber aus. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, es soll diesmal kleine Übergabezeremonien geben statt einer großen Feier. Und wann die amerikanische Lyrikerin Louise Glück den Literaturnobelpreis überreicht bekommt, das steht noch gar nicht fest. Als sicher gilt inzwischen, dass ihr der Nobelpreis in den USA übergeben wird, wo sie lebt. Ihre Nobelpreisvorlesung ist allerdings gerade schriftlich veröffentlicht worden auf der Homepage der Schwedischen Akademie. Darin erzählt Glick von ihrer Verbundenheit mit dem englischen Dichter William Blake, den sie bereits als Kind zum Sieger ihres persönlichen Gedichtewettbewerbs gekürt habe mit seinem Werk »The Little Black Boy«. Gedichte, die sie schätze und für die sie selbst auch stehe, sprechen vom Wesentlichen und zugleich vom Privaten und sie lebten vom intimen Zusammenspiel mit den Leserinnen und Lesern. Der einzige Musiker, der bisher mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde, sorgte heute auch für Schlagzeilen. Bob Dylan hat nämlich die Rechte an seinen Songtexten an den US-Konzern Universal Music verkauft. Das betrifft mehr als 600 Lieder, darunter Blowin' in the Wind und Like a Rolling Stone. Schätzungen zufolge zahlt das Musiklabel dafür mehr als 300 Millionen US-Dollar. Die New York Times spricht von der vielleicht größten Akquise von Musikverlagsrechten eines einzelnen Interpreten überhaupt. Tiefe Erkenntnis: Mit einem Spiegel fühlt sich jeder Raum gleich ein wenig größer an, oder? Wozu einen großen Kleiderschrank, wenn du eh nur zwei Paar Jeans anziehst? Zeilen wie diese sind Literatur. Das erkannte im Sommer 2015 der inzwischen verstorbene Literaturkritiker Helmut Karasek. Es sei ein Skandal, dass dieses wirkmächtige Werk natürlich bisher nicht rezensiert worden sei, erklärte er entrüstet. Also rezensierte er selbst den IKEA-Katalog und erhob die Werbebroschüre damit zum Kulturgut. 2018 stellte Chefredakteur Thomas Wilking im Buchreport besorgt fest, dass im IKEA-Katalog kaum noch Bücher zu sehen seien, dafür Wollknäuel oder Geschirr, sogar in den Bücherregalen.
Ich will nicht unterstellen, dass IKEA einen Kampf gegen das Buch führt. Also das ist keineswegs der Fall. Aber offensichtlich bei dem Design dieses Katalogs hat man Bücher doch als Accessoires ein bisschen in den Hintergrund gelegt oder weniger eingesetzt. Und das ist erstmal ein interessanter Befund. Ich habe jetzt nicht recherchiert, was die Leute da getrieben hat, aber man stellt es eben fest.
Da hätte man eigentlich schon was ahnen können 2018. Heute hat IKEA nämlich angekündigt, nach 70 Jahren seinen gedruckten Katalog abzuschaffen. Der Grund: ein verändertes Verbraucherverhalten.
Ein Katalog also weniger im Postkasten. Doris Schäfer-Noske, vielen Dank. Brexit, Brexit und kein Ende. Die jüngsten Entwicklungen bei den Post-Brexit-Verhandlungen sind gleich Thema in den Informationen am Abend. Hier am Mikrofon von Kultur heute war Marja Elmenreich. Ich sage danke und tschüss.